Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, eine neue Woche, eine neue Sendung von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur heutigen Ausgabe Nummer 535 und seit mehr als 10 Jahren sind wir für Sie da. Hier am Mikrofon für Sie, Cody Farrin. Können Sie sich noch ein Leben ohne PC, Tablet oder Laptop vorstellen? Was heute so selbstverständlich in praktisch jedem Haushalt und natürlich auch in jeder Funkbude zu finden ist, ist in diesen Tagen gerade einmal 44 Jahre alt geworden. Näheres in einem Beitrag hierzu. Auch musikalisch gibt es ein Jubiläum zu begehen. Mehr als 380 Millionen verkaufte Tonträger, 9 Nummer-1-Alben weltweit und mit 1,4 Milliarden Aufrufen der am meisten gestreamte Popsong aller Zeiten. Na, welcher könnte das sein? Wir reden hier von den großen 4 aus Schweden und das sind die unvergessenen ABBA. Kopf und Macher Björn Ulvaeus feierte vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag. Und hier ist der Rekordhalter der Musikgeschichte und das ist Dancing Queen.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Wieder öffentliche Führungen durch die Sendehallen von Europe 1. Tag des Morsecodes wurde begangen. Europatag der Schulstationen am 5. Mai und Aktivitätsprogramm German Bunkers on the Air gestartet. Am Mikrofon Conny Farren. Ende Juli bietet die Gemeinde Überherrn im Saarland wieder öffentliche Führungen durch die Sendehalle von Europe 1 in Überherrn-Berus an. In den zurückliegenden Monaten war wegen umfangreicher Dachsanierungsarbeiten keine Besichtigung möglich. Wer die Sendehalle mit fachkundiger Führung gerne besichtigen möchte, wendet sich wegen geplanter Termine bitte an das Kulturamt der Gemeinde Überherrn, Telefon 06836 909 122 oder per E-Mail an kultur@überherrn.de, Überherrn mit UE geschrieben. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und ist auf maximal 25 Teilnehmer begrenzt. Der ehemalige Langwellensender in der saarländischen Gemeinde Überherrn ist ein Monument der Rundfunkgeschichte. Er war ehemals der stärkste Langwellensender der Welt. Die Anlage steht seit 1999 unter Denkmalschutz und ist noch so erhalten wie am letzten Tag des Sendebetriebes. Die Sendehalle wurde 2021 wegen ihrer außergewöhnlichen Konstruktion in die Reihe der historischen Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland aufgenommen. In der Clubzeitschrift CQDL, Ausgabe 11, 2022, hat Eugen Dupré, Delta Kilo 8, Victor Romeo, ab Seite 52 einen Bericht veröffentlicht unter dem Titel »Die Kathedrale der Wellen, das Sendezentrum von Europe 1«. Wie jedes Jahr wurde auch heuer wieder der Tag des Morsecodes gefeiert. Und zwar am 27. April. Das ist der Geburtstag von Samuel Morse, der den Morsecode erfunden hat. Der Ehrentag der Telegrafie ist eine Hommage an das revolutionäre Kommunikationssystem, das die Art und Weise, wie Informationen über Distanzen übertragen werden, grundlegend für die Menschheit verändert hat. Samuel Finlay Breeze Morse wurde am 27. April 1791 in Charleston, Massachusetts geboren und ist am 2. April 1872 in New York verstorben. Er war ein US-amerikanischer Erfinder und Professor für Malerei, Plastik und Zeichenkunst. Ab 1837 hat Morse zusammen mit seinem Partner Alfred Vail einen frühen Morsecode entwickelt, der später als Landline Code oder American Morse Code bezeichnet wurde. So ungefähr zur gleichen Zeit hat Morse aus Drahtresten, Blechabfällen und seiner Wanduhr 1837 den ersten Morseapparat gebaut. Am 4. September 1837 hat er ihn dann zum ersten Mal vorgeführt. Damit hat er die Weichen für die elektrische Telegrafie gestellt. Beachten Sie bitte auch unseren Beitrag zur Bedeutung des Morsens im Anschluss an diesen Nachrichtenblock. Am 5. Mai findet zum 26. Mal der Europatag der Schulstationen statt, an dem wieder Funkstationen an Schulen und Universitäten in ganz Europa aktiv sein werden. Grundsätzlich ist der Europatag ein Aktivitätstag und kein Funkwettbewerb. Deshalb stehen eher die persönlichen Kontakte im Vordergrund und die QSO-Partner sollten sich die Zeit für einen kurzen Austausch nehmen und auch Geduld mit den meist jungen Funkern und Funkerinnen haben. Die Aktivitäten finden statt von 7 Uhr UTC bis 17 Uhr UTC, sowohl auf Kurzwelle als auch auf den UKW-Bändern. Die Nutzung des Amateurfunksatelliten QO100 für Weitverbindungen hat sich aufgrund der sicheren Ausbreitungsbedingungen bewährt. Ausgerichtet wird der Europatag der Schulstationen vom Arbeitskreis Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule e.V., auf dessen Webseite www.artis.de auch die Teilnahmebedingungen zu finden sind. Wir freuen uns, wenn am 5. Mai wieder viele Schulen, Hochschulen und Ausbildungsstätten on the air sein werden und ermutigen alle Funkamateure zur Kontaktaufnahme und damit ihren aktiven Beitrag zur Nachwuchsgewinnung im Amateurfunk zu leisten. Am 3. Mai startete ein neues Aktivitätsprogramm namens German Bunkers on the Air oder abgekürzt DL-BOTA mit dem Nationalen Bunkertag 2025. Es handelt sich um ein neues Amateurfunkaktivitätsprogramm, das Funkamateuren und Kurzwellenhörern weltweit offen steht. Das Ziel des Programms ist die Aktivierung von Bunkeranlagen auf den Amateurfunkbändern. Dieses Programm ermutigt Funkamateure dazu, von ehemaligen militärischen Bunkern, Schutzräumen und unterirdischen Einrichtungen aus Funkverbindungen herzustellen. Ziel ist es, historische Orte zu erkunden, deren Bedeutung zu würdigen und gleichzeitig die Freude am Amateurfunk zu fördern. Das Bunkers on the Air Programm funktioniert ähnlich wie andere Amateurfunkaktivitätsprogramme, beispielsweise Summits on the Air oder Parks on the Air. Es werden alle Funkamateure eingeladen, die Aktivierer mit der Teilnahme zu unterstützen. Genaue Informationen gibt es auf der Webseite des Aktivitätsprogramms dlbota.de. Jede YL, jeder OM kann natürlich auch einen Bunker seiner Wahl aktivieren. Eine Liste entsprechender Anlagen findet sich ebenfalls auf der Webseite. Das Orga-Team hofft auf rege Teilnahme. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus wurde vor kurzem 80 Jahre alt. Unvergessen sind 133 Musiktitel, die uns diese legendäre Musikgruppe aus Schweden hinterlassen hat. Und die meisten stammen aus der Ulvaeus-Feder. Ohrwürmer und Hits für alle Zeiten. Dann spielen wir doch gleich noch einen Titel von denen. Lieben Sie ABBA? Yes, I do, I do, I do, I do.
Handy am Steuer in der Hand zu halten, ist gefährlich, deswegen ist es inzwischen auch verboten. Wird man damit von der Polizei erwischt, gibt es ein Bußgeld. Inzwischen werten auch Blitzerampeln aus, ob jemand ein Handy in der Hand hält. Auch beim Amateurfunkbetrieb ist das Mikrofon in der Hand nicht mehr erlaubt, es wird eine Freisprechanlage verlangt. Und das Handfunkgerät in der Hand war ohnehin noch nie sehr sinnvoll. Rauchen im Auto ist noch erlaubt, kommt Gott sei Dank aus der Mode. Aber ich hatte mal einen Funkkontakt, der hat beides gemacht und irgendwann war eine längere Pause und dann sagte er, Mist, ich hätte jetzt beinahe das Funkgerät aus dem Fenster geschmissen statt der Kippe. Zudem in den modernen Autos mit Airbags besteht beim Funken mit einem Funkgerät in der Hand und ohne Außenantenne die Gefahr, dass die Feldstärke zu hoch wird und die Airbags auslösen. Deshalb erlauben auch die Autohersteller das nicht mehr, sondern bestehen auf einer Außenantenne. Alle halten sich daran, wer nicht? Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und Polizei und Feuerwehr haben ein Problem mit dem Funken. Natürlich sind die Funkgeräte in einem Polizei- oder Feuerwehrauto entweder fest eingebaut oder es gibt eine Einbauhalterung dafür. Das Problem ist, dass diese Einsatzkräfte ja mitunter zu ungewöhnlichen Zeiten zum Einsatz kommen. Ein Feuerwehrmann wird mitten in der Nacht aus dem Bett gerufen, muss dann als Einsatzleiter zu seinem Einsatz und hat dann entweder die Wahl, er fährt jetzt erstmal zum Feuerwehrhaus, steigt dann in seinen Wagen um, bis das alles geklappt hat, ist das zu löschende Gebäude schon abgebrannt, oder er fährt direkt zum Einsatzort und damit er da überhaupt weiß, was Sache ist und die anderen koordinieren kann, muss er funken. Und das passiert dann doch mit dem Handfunkgerät in der Hand im Privatauto. Bisher ist die einzige Lösung, dass es mehr Dienstautos gibt und die Einsatzleiter mit dem Dienstauto nach Hause fahren. Das geht nicht immer. In Nordrhein-Westfalen ist es inzwischen per Erlass untersagt, BOS-Funkgeräte im Privatwagen zu nutzen, um eben diese Lage zu vermeiden. Doch in Notsituationen halten sich die Einsatzkräfte nachvollziehbarerweise dann oft doch nicht dran. Die Siegener Zeitung hat dieser Tage davon berichtet und bei der Polizei kann die Situation natürlich ähnlich werden. Da ist dann die Frage, ob sich dann der Polizist selbst anzeigen muss. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, CW ist tot. Es lebe CW. Ein Widerspruch? Was heißt dieses Kürzel CW überhaupt? Nun, die fast 2 Millionen Funkamateure auf diesem Erdball wissen sofort, was damit gemeint ist, nämlich die Kommunikation mittels Morsecodes. Nach der Abschaffung der Telegrafie-Pflichtprüfung scheint die Funkerliebe zur Telegrafie noch immer ungebrochen zu sein. Wie kann das sein? Eine Technik, die mittlerweile mehr als 170 Jahre alt ist. Nun, das Morsen fasziniert noch immer viele Menschen. Es ist ein Sport, der auf die eigene persönliche Hör- und Gebeleistung gründet. Der Anstieg ist zudem so einfach wie noch nie. Interessierte finden heute zahlreiche Lernprogramme und Hilfe im Internet. Enthusiasten sind sogar in einer eigenen Arbeitsgruppe organisiert, der AGCW. Soll heißen Arbeitsgemeinschaft CW. Sie unterstützen das Erlernen der Telegrafie im sogenannten QRS-Net. Sie geben Neulingen Hilfe und Mut für ihre ersten Klopfversuche. Wie auch kostenfreie Smartphone-Apps, sie alle lassen das Morse-Lernen mit der erfolgreichen Kochmethode zu einem spielerischen Genuss für unterwegs werden. Was erstaunt, auch nach der Abschaffung der Telegrafieprüfung als zwingende Voraussetzung für den Kurzwellenzugang umfassen die Telegrafieabschnitte in den Frequenzplänen der IARU auch heute noch einen nicht zu unterschätzenden Frequenzanteil der Amateurfunkbänder. Sie leben. Und jeder Telegrafist beschreibt den Morsebereich als eine eigene Welt. Das Selbstverständnis der Telegrafisten bezieht sich dabei im Wesentlichen auf den sportlichen Aspekt, auf die stolz machende eigene Leistung als aktiver Teil des Blockschaltbildes. Dabei ist der Telegrafist selbst der Decoder. Nie ist er fertig, immer kann er noch perfekter, immer kann er noch schneller werden. Das ist nicht nur faszinierend, sondern macht auch das aus, was Telegrafisten als Morsevirus bezeichnen. Soll heißen, aufgenommen wird ausschließlich mit dem Gehör und dem Gehirn. Der Computer bleibt in der Ecke stehen. Gemorst wird in Wettbewerben in der Jagd nach seltenen DX-Stationen, in Standardverbindungen oder in unterhaltsamen Klartext. Gemorst wird mit einfachsten Mitteln, aber auch mit technisch anspruchsvollen Erde-Mond-Erde-Verbindungen im Mikrowellenbereich. Moderne Internethilfen wie das Reverse Beacon Network zeugen von der Aktivität, aber auch von der Attraktivität. Daher hat diese Sendebetriebsart weiterhin eine zentrale Bedeutung im Amateurfunk. Bei öffentlichen Amateurfunkvorführungen bilden sich oft dichte Menschentrauben um die lauttönenden Morsezeichen. Gerne werden von Vätern und Kindern die Tasten in die Hand genommen. Die Neugier scheint auch für Funkdistanzierte ungebrochen zu sein, obwohl das Smartphone heute unser ständiger Begleiter ist. Somit gilt Morsen auch als eine der wichtigsten Werbeträger in Sachen Amateurfunk. Morsetastenaufkleber symbolisieren: Ich bin Funkamateur. Die Taste ist ein wichtiges Identitätsmerkmal. Doch neue Techniken erobern auch den Amateurfunk. Er hat sich auch gemäß seines Eigenverständnisses auch der modernen Entwicklungen anzupassen. Die zunehmende Digitalisierung macht daher auch in den Übertragungsverfahren nicht Halt. Auch dies ist kein Nachteil für die Telegrafie, bieten doch heute einzelne Digitalprogramme den Nicht-Telegrafisten eine gute Gelegenheit, aktiv in die Morsewelt hineinzuschnuppern. Verbindungen zwischen Computer und Ohr können funktionieren und motivieren. Dennoch ist und bleibt das klassische Morsen ein wichtiger und nicht wegzudenkender Teil. Und dieser hat seinen bleibenden Platz im Amateurfunk wie der Segelsport in der weltweiten Schifffahrt. Die Morsetelegrafie hat ihren Bandplan-Vorzugsbereich, aber als einzige Sendebetriebsart darf sie gemäß der IARU mit kleinen Ausnahmen auf allen Funkamateurfrequenzen genutzt werden. Dies allein zeigt nach wie vor die große Bedeutung dieser sehr robusten und historischen Betriebsart. 2014 wurde die Morsetelegrafie deshalb sogar in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Funkamateure sind heute aufgerufen, diese sportliche, auf eigene Leistung begründete Betriebsart weiter zu pflegen und für die Nachwelt zu erhalten. Morsen alias CW lebt und jeder ist eingeladen. Das war ein Beitrag von Sarah Heinrich für Radio DARC. DARC Radio.
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Heute gibt es in praktisch jedem Haushalt einen PC, ein Tablet oder einen Laptop. Und natürlich auch in jeder Funkbude. Ohne Personal Computer gäbe es diese Sendung von Radio DARC nicht, wie so vieles andere, das uns heute selbstverständlich geworden ist. Aber wissen Sie auch, dass eine der bedeutendsten Erfindungen der Menschheit gerade einmal 44 Jahre alt ist? Ein spannendes Thema und ein Beitrag dazu von Christoph Überschar, Delta Lima 1, Bravo, Alpha, Juliet.
Anfang der 70er Jahre wurde beim Wort Computer sofort an Rechenzentren gedacht, mit großen temperierten Räumen voller Technik, die für Universitäten, Firmen und Banken irgendwelche Rechenaufgaben lösten. Durch die Weiterentwicklung der Technik brauchten die Computer immer weniger Platz. Vor allem die mit Tausenden von Transistoren ausgestatteten kleinen Mikroprozessoren, die im Rutsch komplexe Aufgaben berechnen können, brachten diesen Fortschritt. Viele kleine Garagenfirmen erkannten in den frühen 70ern, dass es Zeit wird für einen Umbruch. Jeder würde sich demnächst einen Computer leisten können. Ähnliches war schon in den 20ern mit Radiogeräten passiert. Nach dem Start der ersten Radiosender boomte der Verkauf der neuen Radiogeräte. Die kleinen Computerfirmen bastelten an eigenständigen Hardwarelösungen. Am schwierigsten war es, ein für die Bedienungsfreundlichkeit nötiges Betriebssystem für die Anwender dafür zu schreiben. Erfolgreich wurden Commodore mit dem PET, Tandy mit dem TRS-80 und Apple. Der Apple II verkaufte sich hauptsächlich durch seine Steckplätze, womit das Gerät durch fremde Hardware beliebig erweiterbar war. Erfolg brachte Apple auch das auf dem Apple II laufende beliebte Tabellenkalkulationsprogramm VisiCalc. IBM, der bisherige Marktführer in Sachen Großrechner, glaubte anfangs nicht an den Erfolg von Heimrechnern. Mit dem Rechner IBM 5100 für Büros brachte IBM aber vor 50 Jahren, also 1975, immerhin einen sehr teuren kleineren Rechner raus. Dieser Rechner war das Vorbild der Personal Computer, die IBM schließlich 1981 als Antwort auf den Erfolg von Apple rausbrachte. Um auch schnell ins Geschäft zu kommen, verbaute IBM entgegen dem Apple II in seinem Personal Computer ausschließlich leicht erhältliche Standardteile. Als Mikroprozessor wurde sich für den 8088 entschieden, ein 16-Bit-Prozessor, der aber nur mit einem 8-Bit-Datenbus arbeitet. Bei 16-Bit-Datenbus wäre der Preis der Hardware sehr hoch geworden. Im Apple II steckte nur ein reiner 8-Bit-Prozessor, der 6502 von MOS. Die Erweiterbarkeit über Slots wurde von Apple abgeguckt. Um den Nachbau zu verhindern, wurde das BIOS, also die Software, mit der der Rechner startet, urheberrechtlich geschützt. Das eigentliche Betriebssystem wurde nicht selbst geschrieben. Es kam von einer anderen Firma. Um welche Firma es geht, verrate ich nach etwas Musik.
Am Computer,
null Emotionen.
mag ich an. Die zieht mich ein. Die Module spielen verrückt. Mensch, ich bin total verliebt. Voll auf Liebe programmiert. Mit Gefühl. Schalt mich ein und schalt mich aus. Die Gefühle müssen raus. Ganz egal, was dann passiert. Ich brauch Liebe.
In der heutigen Sendung geht es um den PC, der dieses Jahr 44 Jahre alt wird. Ende der 70er boten immer mehr Firmen eigene Computerlösungen an. IBM musste schnell sein mit der Entwicklung seines Personal Computers. Außerdem sollten Rechner nicht so teuer werden. Die Hardware war soweit fertig. Es fehlte noch das Betriebssystem. CPM wurde favorisiert. IBM wandte sich darum an Microsoft. Bevor der Chef von Microsoft, Bill Gates, überhaupt mit IBM reden konnte, musste er eine einseitige Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Microsoft benutzte CPM schon in Verbindung mit seinem Visual Basic auf einer Erweiterungskarte für den Apple II. CPM war aber nicht von Microsoft, was IBM nicht wusste. Es war ein für verschiedenste Computersysteme geschriebenes, häufig benutztes Betriebssystem von der Softwareschmiede Digital Research. Bill Gates bat IBM, sich direkt an Digital Research zu wenden. Außerdem im Fall der IBM den neuen Mikroprozessor 8086 einzusetzen. IBM verriet nicht, dass die Entscheidung zum 8088 längst gefallen war. IBM vereinbarte mit Digital Research einen Termin am 22.08.1980 für den Nachmittag. An dem vereinbarten Tag hatte der Chef von Digital Research, Gary Kildall, am Vormittag einen wichtigen Termin. Die IBM-Angestellten kamen schon am Vormittag zur Verhandlung. Kilders Frau, Dorothy McEvens, kaufmännische Leiterin, begann die Gespräche, zögerte aber, die einseitige Verschwiegenheitserklärung von IBM zu unterschreiben. Der hinzugezogene Anwalt riet ab. Als Gary Kilder schließlich dazukam, unterschrieb er sofort. Er empfahl noch sein fortschrittliches CPM 86 und den Mikroprozessor 8086. Er erfuhr aber nicht, dass IBM sich längst für den 8088 entschieden hatte. Er merkte auch nicht, dass IBM verärgert über die Verzögerung war und kein Interesse mehr an weiteren Verhandlungen mit ihm hatte. Dieses Missgeschick läutete das Ende von CPM ein. IBM wandte sich wieder an Microsoft. Obwohl Microsoft keine Erfahrung mit der Programmierung von Betriebssystemen hatte, sagte Bill Gates zu. Er kaufte für $50.000 bei der Firma Seattle Computer die Rechte an QDOS. QDOS stand für Quick and Dirty Operating System. QDOS wurde von Microsoft an den IBM Personal Computer angepasst und PCDOS genannt. 1981 kam der IBM Personal Computer raus und wurde sofort ein großer Erfolg. Da Gates ein guter Geschäftsmann ist, behielt er die Rechte am Betriebssystem. Er brachte es zusätzlich als MS-DOS für jeden käuflich raus. Es stand so im Vertrag, IBM hatte es einfach überlesen. Gary Kildall bekam raus, dass das QDOS viele Elemente seines CPM enthielt. IBM zahlte ihm $800.000, um einen unangenehmen Prozess zu verhindern. So bekam er wesentlich mehr von IBM als Microsoft für sein PC-DOS. Das aus QDOS entstandene PC- bzw. MS-DOS hatte viele Fehler, weswegen Microsoft bald selbst ein komplett neues MS-DOS 2.0 schrieb. Der IBM Personal Computer war zu Anfang ein Riesenerfolg. Da nach kurzer Zeit das urheberrechtliche BIOS des IBM Personal Computer von Nerds neu geschrieben und damit legal für jedermann verfügbar war, konnte jeder einen PC selber bauen. Die Verkaufszahlen von IBM Personal Computern sanken, damit auch die IBM-Bezeichnung Personal Computer. Der Jedermann-PC war geboren und wurde kräftig von vielen Computerfirmen weiterentwickelt. Zum Beispiel mit der Windows-Oberfläche von Microsoft. Auch die modernsten PCs sind nur weiterentwickelte Personal Computer von IBM. Mit dem Erfolg hatte IBM niemals gerechnet, sonst wäre eine andere Geschichte geschrieben worden. Microsoft entwickelte sich durch das Windows zum wahren Gewinner. Gary Kildall verkaufte bei Digital Research, fing an zu trinken und verstarb 1994 mit 52 Jahren. Ein trauriges Ende für einen genialen Programmierer. In meinem nächsten Beitrag erkläre ich, warum IBM sich für den 8088 entschieden hat, obwohl es einen sehr viel besseren Mikroprozessor gab.
Thank you.
Warum entschied sich IBM eigentlich bei der Entwicklung seines Personal Computers für den Mikroprozessor Intel 8088, obwohl damals in vielen Rechnern der 6502 von MOS oder der Z80 von Zilog eingesetzt wurde? Dazu muss ich noch weiter zurückgehen. Intel ist 1968 von unzufriedenen Mitarbeitern der Halbleiterfabrik Fairchild gegründet worden. 1971 brachte Intel den ersten Mikroprozessor 4004 raus, war sich aber nicht bewusst, welche Zukunftsaussichten dieses neue Bauteil hat. Nur einer, Federico Faggin, Leiter der Mikroprozessorentwicklung, kämpfte für mehr Konzentration auf dieses neue Bauteil. Daraus entstand der Mikroprozessor 8080, der viel leistungsfähiger war als der wenig später von Motorola rausgebrachte 6800. Der 8080 wurde 1974 im ersten Mikrocomputer der Welt, dem Altair 8800, verbaut. Ein Computer, der noch gar nicht so aussah wie ein PC. Er verkaufte sich gut, trotzdem glaubte Intel immer noch nicht an das Potenzial der Mikroprozessoren. Faggin war deswegen sehr enttäuscht von Intel, aber auch wegen der Zu-Spät-Kommens-Liste. Die Zeit, die ein Intel-Mitarbeiter später als 8 Uhr kam, wurde ihm vom Lohn abgezogen. Faggin konnte aber am besten abends arbeiten, oft bis Mitternacht. Er fühlte sich außerdem nicht gewürdigt für seine für Intel erbrachten Leistungen. Schließlich gründet er 1974 mit anderen unzufriedenen Intel-Mitarbeitern die Firma Zilog. Zilog entwickelte aus den Erfahrungen des 8080 einen wesentlich besseren 8-Bit-Mikroprozessor, den Z80. Dieser wurde sofort ein Erfolg durch die vielen verkauften neuen Z80 Heimcomputer wie Tandy TRS-80 und Sinclair ZX81. Auch heute steckt der Z80 noch in vielen Steuerungsgeräten. Das wesentlich größere Entwicklungsteam bei Intel entwickelte inzwischen den Mikroprozessor 8088 mit internen 16-Bit, der wesentlich besser zu dem von IBM ausgewählten Betriebssystem PC-DOS von Microsoft passte. Der Clou von Intel war, dass der 8088 weiterhin mit einem 8-Bit-Datenbus arbeitet, um die PC-Hardwarekosten klein zu halten. IBM entschied sich schnell für den 8088, machte aber ein Geheimnis daraus. Zilog konnte mit seinem kleinen Team nicht so schnell auf den 8088 reagieren, hatte mit dem Z80 trotzdem einen großen Erfolg. Er wurde bis April 2024 produziert. Auch kamen von Zilog noch erfolgreiche Weiterentwicklungen, wie der Z180, der 16-Bit-Prozessor Z8000 und der 32-Bit-Prozessor Z80000. Letztlich waren für den PC alle Entscheidungen bei der Entwicklung langfristig die richtigen. Trotz mittelmäßiger Hardware und mittelmäßigem DOS lassen sich selbst älteste DOS-Programme noch benutzen. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Yeah.
Hochwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Am 27. April feierten wir wie jedes Jahr den Tag des Morsecodes. Und zwar deshalb, weil der Erfinder Samuel Morse genau an diesem Tag Geburtstag hat. Die Morse-Telegrafie hat die menschliche Kommunikation revolutioniert und war im 19. Jahrhundert das, was heute das Internet ist. Aber ausgestorben ist das Morsen noch lange nicht. Vor allem die Funkamateure pflegen es nach wie vor auf den Bändern. Und damit das auch viel Freude macht, braucht man den Funkwetterbericht. Mikrofon frei für Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Er hat die aktuellen Details für uns.
Jede Sendeart hat ja ihre Anforderungen an die Ausbreitungsbedingungen. Bei CW sind die sehr moderat. Ein leidlich offenes Band reicht. Es klappt meist auch mit wenig Sendeleistung und man muss auch gar keinen großen Apparateaufwand treiben. Mit möglichst wenig Aufwand Funkverbindungen aufzubauen, hat einen ganz besonderen Reiz. Das wissen nicht nur die SOTA-Aktivisten. Und das ist auch ein Grund, warum das Morsen im Amateurfunk weiterhin gepflegt wird und eine große und feste Anhängerschaft hat. Mit 5 Watt und den eigenen Fingern und Ohren über den Atlantik, das hat auch letzte Woche wieder funktioniert. Nicht zuletzt, weil nach dem Abzug des riesigen koronalen Lochs jetzt endlich die wochenlang währende Unruhe im Erdmagnetfeld deutlich abgenommen hat. Unruhigere Phasen gab es weiterhin und das wird auch so bleiben, solange wir uns noch in der Nähe des Aktivitätsmaximums befinden. Aber der K-Index sank immer wieder mehrere Stunden auf Werte von 2 oder sogar 1. Gegen Ende der Woche sorgte ein kleineres koronales Loch dann wieder für etwas mehr Unruhe. Der solare Flux sank kontinuierlich ab und lag Ende der Woche wieder kurz unter 150 Einheiten. In der Flare-Statistik waren zunächst nur C-Flares zu sehen. Am Dienstag dann ereigneten sich gleich 3 M-Flares. Um diese Zeit wanderte auch die ehemalige und sehr aktive Legion 4055 wieder von der Sonnenrückseite kommend ins Sichtfeld. Dann bekommt ein solches Gebiet ja von der NOAA eine neue Nummer und diese Region firmiert nun als 4079. Sie ist immer noch sehr ausgedehnt und magnetisch komplex und wächst aktuell wieder. Von der dürfte also noch was zu erwarten sein. Ansonsten gibt es eine ganze Anzahl kleinerer Fleckengruppen, die allerdings keine besondere Aktivität an den Tag legen. Vom solaren Flux wird die nächsten Tage ein leichter Aufwärtstrend erwartet, der bereits eingesetzt hat. Der Korridor liegt zwischen 140 und 170 Einheiten. Kleinere koronale Löcher werden immer wieder für Unruhe im Erdmagnetfeld sorgen, die aber nicht von langer Dauer ist. Für die nächste Woche können wir daher von einer ruhigeren Magnetik ausgehen. Die polaren Pfade sollten die meiste Zeit nutzbar sein. Dadurch schwanken die Ausbreitungsbedingungen auch nicht mehr so heftig von Tag zu Tag. Die höchste nutzbare Frequenz über Mitteleuropa erreicht mittags recht sicher 28 MHz. Damit ist 10 Meter immer wieder nutzbar, in südliche Richtungen etwas länger. Das Haupt-DX-Geschehen wird sich jedoch auf 20, 17 und 15 Meter abspielen. 15 Meter ist zwischen etwa 6 und 20 Uhr UTC nutzbar. Der Tag ist also auch hier schon wieder richtig lang und beginnt oft mit einem offenen Pfad in den Südpazifik. 20 Meter bleibt teilweise die ganze Nacht über offen. Das wird in den nächsten Wochen immer mehr zum Standard werden und entschädigt etwas für das zunehmend weniger verfügbare 10-Meter-Band, das übrigens weiterhin noch nicht von der sporadischen E-Schicht aufgeweckt wurde. Der Tanz in den Mai darf also auch auf den Bändern weitergehen. Viel Spaß damit und gut DX!
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Musik. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.